Beide nur eins. Und das ist die Leistung, die auf dem Platz abgegolten wird und nicht irgendwelche Fähigkeiten im rhetorischen oder dialektischen Bereich.
Skandal! Servus, willkommen zum Gegenpressing-Podcast unserer 12. Ausgabe mittlerweile und auch bei der 12. Ausgabe wie immer dabei eine bessere Hälfte. Hallo Jonas.
Hallo, das hast du aber schön gesagt.
Ja, ich bin auf, seit ich weiß, dass wir uns bald wiedersehen, Jonas, da bin ich wieder ganz handzahm.
Auf Wolke 7.
Auf Wolke 7, ja, unbedingt. Ich muss gleich vorweg sagen, wir haben uns ja unter der Woche mal kurz geschlossen und überlegt, was wir denn so, ob wir irgendwas Wichtiges noch loswerden müssen, bevor wir so richtig in die Folge dann einsteigen. Und da ist uns eigentlich noch nicht so richtig viel eingefallen. Ich muss dir ehrlich sagen, mir ist in der Zwischenzeit sehr viel eingefallen, dass ich unbedingt noch loswerden muss.
Ja, dann fangen wir an.
Ja, also es kommt jetzt vielleicht ein bisschen unvermittelt, aber ich finde es erstaunlich, wie schlecht Jonathan Klinsmann, der Sohn von Jürgen Klinsmann, Deutsch kann.
Ja, das habe ich jetzt auch gestern, oder glaube ich, gehört, ja.
Also ich habe tatsächlich heute ein Video gesehen, beziehungsweise doch, ja. Zum ersten sieht er dem Jürgen tatsächlich im Gesicht sehr ähnlich. Kann man jetzt gut oder schlecht finden. Aber er, also der versteht wohl alles auf Deutsch, aber der kann so, also er spricht mit ganz, ganz krassem Akzent und dem fehlt auch so ein bisschen Wortschatz. Also es ist schon okay, also nicht schlimm. Ich will das auch nicht werten, dass er das muss. Mich hat es nur einfach erstaunt. Ich dachte, der kann halt fließend Deutsch, aber offensichtlich nicht.
Er hat sich wahrscheinlich gegen den Schwaben-Akzent seines Vaters gewehrt.
Gut, dagegen ist auch nichts zu sagen. Aber ja, ich dachte tatsächlich, dass er das besser kann. Aber vielleicht hat sich da, wie heißt die Frau von Cleansea? Debbie. Vielleicht hat sich Debbie da durchgesetzt. Wobei ich natürlich im Zuge der Recherche, ich breche ja da nicht ab bei sowas dann, bleibe da dran, festgestellt habe, dass die Debbie ja auch Deutsch und Schweizer Vorfahren hat. Von daher wäre ja Deutsch eigentlich auch nicht so abwegig gewesen. Mich hat es nur gewundert, ich musste das loswerden. Ich hat's sehr verwundert. Und die zweite Geschichte, die ich unbedingt loswerden musste, ist tatsächlich ganz brandaktuell von heute. Wahrscheinlich hast du es auch gelesen, aber vielleicht nicht alle Leute, die uns dann zuhören. Und zwar, wenn ich meinen Kultspieler nicht schon vorbereitet hätte, wäre das tatsächlich dann noch einer gewesen. Jetzt fällt es dann nicht unter die Kategorie Kultspieler, sondern in die Kategorie, was macht eigentlich? Und Jonas, das frage ich dich, was macht eigentlich Alfred Neihuis?
Das habe ich tatsächlich nicht mitgekriegt. Was macht Alfred Neihuis? Keine Ahnung.
Ja, ich gestehe, ich hätte es auch nicht gewusst, aber Alfred Neihuis ist zurzeit Trainer beim SV Rödinghausen in der Regionalliga West. Und die spielen da unter anderem gegen
Dortmund 2.
Die Jungs aus der Seidenweberstadt und Dortmund 2. Und der SV Rödinghausen liegt momentan auf Platz 8, glaube ich. Auf jeden Fall wurde heute bekannt, dass der Vertrag mit Alfred Neihuis, der Trainer da ist, nicht verlängert wird.
Gut, das ist der erste Weg auf den Schritt nach unten. Der erste, ja, Schritt auf dem Weg nach unten.
So, und wie gesagt, also Alfred Neihuis bei SV Rödinghausen vor dem Aus. Jetzt ist natürlich nur noch die Frage, also bis zum Saisonende darf er wohl. Aber die Frage ist, wie es dann mit ihm weitergeht oder ob er vielleicht schon davor die Segel streichen muss. Bin ich gespannt. Aber mich hat's dann, und natürlich auch hier, ich als Trüffelschwein bin natürlich auf der Fährte geblieben, da weiter recherchiert, knallhart. Ist natürlich auch kein Wunder, dass der SV Rödinghausen keinen Erfolg hat, weil da vor der Saison natürlich einen wichtigen Abgang, nämlich Joshua Holtby, seines Zeichens Bruder von Luis Holtby, hat man ziehen lassen und zum FC Wegbeek oder sowas, zum Rivalen aus der gleichen Liga. Und da wundert mich dann gar nichts mehr.
Nee, aber vermutlich konnte man ihn auch einfach nicht halten. Er ist jetzt bessere Vereine auf ihn aufmerksam geworden.
Ja, Fun Fact über Luis Holtby, der heißt mit zweitem Namen Harry. Das
da
wollte ich nur
die Eltern. Da haben sich die Eltern auch richtig Mühe gegeben, bei beiden.
Also Luis Holtby heißt tatsächlich Luis Harry bzw. Luis Harry Holtby. Nur, dass wir es halt mal gesagt haben. Und aber ich hoffe, du verstehst jetzt, warum mich das alles so aufwühlt.
Ja, das verstehe ich absolut.
Ja, also da bin ich dann auch froh. Ja, ja. Also, das wäre es eigentlich dann auch schon von meiner Seite gewesen.
Ja, ich habe auch noch was. Tatsächlich. Also so viel ist mir auch nicht eingefallen im Vorfeld, aber ich habe noch was. Wir haben anscheinend treue Podcast-Hörer in Italien, denn der Präsident des Nationalen Olympischen Komitees, Giovanni Malago, hat ja, Neuerungen im italienischen Fußball verkündet. Und zwei der drei Sachen hat er sich sicherlich bei uns aus dem Podcast abgeguckt. Nämlich zum einen hat die italienische Liga ab der nächsten Saison Partien am 22.12., 26.12. und 30.12. Und die treuen Hörer wissen das. Wir hatten das in Folge 8 schon mal diskutiert, ob das nicht aus Vermarktungsgründen auch für die Bundesliga clever wäre, so eine Art Boxing Day zu machen und da Knallerspiele anzusetzen.
Ja, also, wie heißt der gute Mann, der das jetzt bekannt gegeben hat?
Giovanni Malago, seines Zeichens Präsident vom Nationalen Olympischen Komitee. Was ich mich gefragt habe, warum das Nationale Olympische Komitee Änderungen im Fußball verkündet, das hat sich mir nicht so ganz erschlossen.
Das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Ja, und du bist da sicherlich auch dran geblieben, so wie ich, also immer weiter recherchiert.
Ja, die einzige Erklärung ist, also der Fußballverband ist logischerweise Mitglied im Nationalen Olympischen Komitee, weil ja U21-Fußball ja auch olympisch ist. Ja, aber warum jetzt genau, war nicht rauszukommen. Aber das Zweite, was sie noch beschlossen haben, ist eine Anpassung des Transferfensters. In der nächsten Transferphase im Sommer
auch das haben wir besprochen.
Dürfen Italiener, genau, in Folge 6, italienische Mannschaften dürfen nur noch bis 24 Stunden vor Saisonbeginn, das wäre dann der 18.8., Spieler verpflichten und abgeben.
Das heißt, es wird verkürzt.
Genau. Also das, was wir damals auch schon mal diskutiert hatten, mit dass die Teams sozusagen bei Saisonstart komplett sind.
Donnerwetter. Also Giovanni Renga, vielen Dank fürs Hören und das Podcast. Und es gehen Grüße raus nach Italien.
Italien.
Also ja, ich wollte jetzt die Stadt sagen, aber vielleicht.
Ja, die sitzen vermutlich in Rom, würde ich jetzt mal tippen. Ja. Ne?
Oder Pisa, weiß ich jetzt nicht. Aber wahrscheinlich Rom. Gut, dann haben wir das auch abgehakt. In dem Fall, wenn du jetzt auch nichts mehr hast, würde ich einfach mit dem Kultspieler anfangen.
Ich bin schon gespannt.
Ja, also ich muss wirklich sagen, ich frage mich nicht, wie ich auf den gekommen bin, aber im Zuge der wenn ich geschaut habe, was der so macht oder gemacht hat, ist mir tatsächlich, also ich habe ganz neue Seiten an ihm entdeckt, die ich tatsächlich davor nicht kannte. Es ist auch, darf ich dir jetzt schon, dir und allen, die uns zuhören, jetzt schon versprechen, es ist ein feinstes 90er-Fußballer-Name-Dropping. Kommen ein paar schöne Namen vor, die Pfade des Spielers gekreuzt haben. Ich kann mal anfangen. Wahrscheinlich ist es schon ein bisschen viel verraten, aber er ist Däne, geboren 1967. Und seine erste Station in Deutschland war auch gleichzeitig eine total erfolgreiche. Er war nämlich bei Hannover 96 von 1990 bis 94 und hat dort oder war dort Teil der Pokalsiegerhelden.
Mit Jörg Sievers im Tor.
Mit Jörg Sievers im Tor. Und es gab ja im Finale, da müsste ich jetzt lügen, ich weiß nicht mehr, gegen wen das Finale war, müsste ich lügen. Da hat er auf jeden Fall den entscheidenden Elfmeter verwandelt, also hatte ganz entscheidenden Anteil am Pokal, an der Pokalsensation. Danach auch gesagt, da haben sie erstmal 3-4 Tage durchgesoffen, was ja auch völlig in Ordnung ist. Und
nicht die schlechteste Idee.
Und genau, war er Teil der Pokalhelden von Hannover mit Jörg Sievers und ist danach erst weitergezogen zu seiner nächsten Station in Deutschland. Er war Abwehrspieler. Aber ein relativ torgefährlicher Abwehrspieler, wenn man so seine Stationen anguckt. Also bei seiner ersten Station in Dänemark hat er 89 Spiele, 14 Hütten. Bei Hannover hat er dann doch auch in 123 Spielen 12 Hütten gemacht. Danach ist er zurück zu Odense für 2 Jahre, 69 Spiele, 16 Tore. Und danach, ab 96 bis 2001, hat er 117 Spiele, 13 Tore, für den ersten FC Kaiserslautern gemacht. Und war dort, Achtung, natürlich wieder Teil der Sensationself, die nach dem Aufstieg direkt Meister geworden ist. Das heißt, seine Karriere zieren sozusagen die Sensationen und er war stets ein Teil davon. Ist dir denn schon...
Ich hätte einen Tipp.
Ja, also ich vermute, dass du es schon weißt. Wen tippst du denn?
Michael Schönberg.
Das ist korrekt. Das ist korrekt, ja. Da brauche ich nichts mehr dazu sagen. War, glaube ich, auch nicht mehr so schwer dann.
Aber mit Kaiserslautern war es dann nicht mehr so schwer. Gestutzt habe ich noch ein bisschen, weil ich irgendwie gedacht habe, der wäre noch länger als 2001 bei Kaiserslautern gewesen.
Komme ich gleich noch dazu.
Aber in Hannover hätte ich den gar nicht.
Hatte ich ihn überhaupt nicht auf dem Schirm, schon gleich gar nicht bei der Pokalsiegermannschaft. Überhaupt nicht auf dem Schirm.
Ich muss sagen, als du angefangen hast mit denen, hätte ich, bevor du weitergesprochen hast, Stig Töfting
gekriegt. Einfach Däne, Stig Töfting.
Muss ja sein, ne? Weil Thomas Gravesen ja später erst gespielt hat. Muss das ja Stig Töfting sein, aber ja, also in Hannover gar nicht auf dem Schirm.
Nee, also ich hätte da noch weitere Punkte seiner Karriere wären gewesen, oder beziehungsweise seines Karriereendes vor allem, wäre die schwere Verletzung. Und da muss ich sagen, bis heute die Verletzung doppelter Schien- und Wadenbeinbruch, die verbinde ich immer mit Michael Schönberg. Immer.
Ja.
Und ich auch, der Torwart, gegen den er sich diese Verletzung zugezogen hat, also mit dem er zusammengeprallt ist, war natürlich Thomas Ernst vom VfL
Bochum. Wer sonst?
Eine nette Anekdote gibt's auch noch von Michael Schönberg. In der Saison 99-2000 gab es einen spektakulären Auftritt von ihm. Denn nach 45 Minuten hat sich sowohl Georg Koch als auch Uwe Gospodarek verletzt, sodass in der Halbzeit Michael Schönberg ins Tor gegangen ist und hat dann noch ein Gegentor bekommen von, also Gegner war der SC Freiburg, ein Gegentor bekommen von Levan Kobiaschwili, um aber auch in der gleichen Halbzeit noch einen Strafstoß von Alexander Iaschwili zu halten. Und damit den 2-1 Sieg über die Zeit zu bringen.
Ja, der ist ein guter Gesellschaft, ne, mit Michael Tarnath.
Und Jan Koller. Also er reiht sich ein in die großen Torhüter der Bundesliga-Geschichte. Und da, wie gesagt, also 11 Meter gehalten. Und mein gegen Levan Kobiaschwili kann man natürlich immer eine Hüte kassieren, das ist klar.
Ist ganz klar, da hat die
Mokka nee. Ich habe auch tatsächlich, als ich das gelesen habe, sofort auf YouTube gegangen und habe es versucht zu finden. Ich habe es nicht gefunden. Also falls uns jemand zuhört und ein Video findet, in dem Michael Schönberg als Torwart den Strafstoß gegen Alexander Iaschwili hält, das würde ich gerne mal sehen. Ich weiß halt nicht, war der jetzt schlecht geschossen, gut gehalten? Man weiß es ja nicht.
Also es muss, also meiner Ansicht nach, eine sensationelle.
Ich denke auch, dass er die Überhand genommen hat und aus dem Winkel den Ball aus dem Winkel gefischt hat, wo die Spinne wohnt. Anders kann ich es mir auch nicht erklären. Aber es wäre schön, wenn wir da einfach ein Videomaterial dabei hätten, dass wir da auch Klarheit haben.
Oder es war wie früher bei Captain Tsubasa. Er ist erst in die falsche Richtung gesprungen und hat sich dann
am Pfosten abgedrückt, genau,
um noch ins andere Eck zu kommen.
Ja gut, sonst kommt er auch nicht ins andere Eck. Das fand ich damals schon immer absolut logisch.
Nee, ja.
Ja. Was macht Michael Schönberg heute? Er war tatsächlich, und jetzt kommen wir zum weiteren Name-Dropping, ein paar traumhafte Namen sind ja schon gefallen. Er war zwischenzeitlich mal Co-Trainer bei Hannover 96, bei seinem ersten Club in Deutschland sozusagen, unter Peter Neururer. Und
ja gut, klar, bei wem willst du
sonst? Richtig, also er hatte Glück, dass er bei Peter dem Großen lernen durfte. Hat dann sogar nach der Entlassung von Peter Neururer, Klammer auf, heute noch ein Fehler, Klammer zu. Bei Hannover durfte er sogar ein Spiel coachen, danach dann aber nicht mehr. Dann war er auch mal kurz, und das ist vielleicht das, warum du das vorhin falsch im Kopf hattest, er war zwischenzeitlich mal Sportdirektor bei Kaiserslautern. Und das war 2007, sein, ja. Ohne Gewehr. Ich glaube 2007 war kurz, aber auch nicht lang, Sportdirektor. Das war ja so die ganz wilde Phase, glaube ich, von Kaiserslautern damals. Und da...
Die immer noch andauert.
Aber ich glaube, da war es noch schlimmer. Und da war er kurzzeitig Sportdirektor, dann aber auch nicht mehr und wurde dann, das war seine letzte Station als ja im Profifußballbereich, Co-Trainer bei Vålerenga Oslo unter dem Cheftrainer Kjetil Rekdal. Also er hat sich als Co-Trainer wirklich nur an den Großen orientiert, Peter Neururer und Kjetil Rekdal, aber hat sich dann letztendlich doch gegen eine, zumindest bisher, Profitrainerkarriere entschieden und unterrichtet heute schwer erziehbare Kinder in Odense. Ja. also harter Bruch.
Ja.
Aber scheint ihm zu taugen.
So ein bisschen wie Knut Reinhardt und Tobi Rau, ne? Die sind ja auch Lehrer.
Knut Reinhardt hat sogar ein Buch geschrieben.
Ja. Ja, ist ja schön, wenn er damit seine Passion gefunden.
Ja, also wie gesagt, zwischendrin hat er auch so immer ganz kurze Intermezzi Intermezzi gehabt bei anderen dänischen Clubs, war auch mal Jugendtrainer Karlslautern, aber so richtig glücklich wurde er natürlich nur als Co bei Peter Neururer und als Co unter Kjetil Rekdal und jetzt sein endgültiges Glück hat er im Lehrberuf gefunden, was ich eigentlich sehr schön finde.
Ja,
und muss deshalb nicht mal ein Buch schreiben, sondern macht er halt einfach.
Richtig.
Ja.
Schön.
Ja, also hab ich gefreut. Das fand ich schön. Und deswegen, ich habe lange mit mir gerungen, ob ich tatsächlich Alfred Neihuis dann, also ob ich Schönberg mit Neihuis ersetzen soll. Aber ich fand den Schönberg so schön, dass ich wollte einfach behalten. An diese ganzen Weggefährten.
Ja, zu Recht auch, finde ich. Zu Recht.
Also das fand ich schön und schade, dass Alfred Neihuis natürlich jetzt weg ist. Aber gut. Kann man jetzt auch nichts machen.
Ich bin mir sicher, dass wir Alfred Neihuis im Sommer mindestens eine Liga höher sehen.
Ja, also ich würde es ihm wünschen. In der dritten Liga fehlen sicherlich auch noch die ein oder anderen oder sind die ein oder anderen Trainerposten vakant. Gut, kommen wir zur steilen These. Die habe ich heute dabei und die ist eigentlich relativ simpel, meine These. Und meine These lautet, die hohen Ablösesummen im Fußball stören mich überhaupt nicht. Ich wollte damit mal bewusst einen Kontrapunkt setzen, weil ich jetzt auch von immer mehr Fußballfans gehört habe, dass es ja, das wird ja alles zu viel und das entfernt sich immer weiter von den Fans und diese ganzen Ablösesummen und diese Gehälter und das wie soll man das dem normalen Fan denn noch vermitteln und da ist so viel Geld im Spiel, das ist ja nur noch da sage ich, das stört mich nicht, finde ich völlig egal, weil ich für mich, vielleicht ist es auch eine Ausflucht, aber ich habe für mich entschieden und sehe das auch tatsächlich so, dass man diese ganzen Ablösesummen, diese ganzen Gelder, die im Fußball unterwegs sind, die Gelder, die fließen, die Ablösesummen, dass man die einfach, man kann nicht den normalen Maßstab eines normalen Menschenlebens da ansetzen, sondern man muss diese ganzen Ablösesummen in der Blase Fußball bewerten. Und im Endeffekt ist dieses Geld, was da fließt, ist immer in Relation in dieser Blase zu sehen und nicht in Relation zu einem zum Beispiel Gehalt eines Maurers. Und wenn man das tut, dann wirken diese ganzen Summen eigentlich überhaupt nicht mehr absurd, sondern sie sind einfach nur noch Ausdruck einer Wertschätzung in dem Moment. Im Prinzip geht's halt darum, wenn einer 50 Millionen kostet und der andere kostet 200 Millionen Ablöse, dann bedeutet das im Umkehrschluss, Pi mal Daumen, naja, der andere ist ungefähr viermal so gut. Aber diese Summen an sich, die sind für mich... Die jucken mich da überhaupt nicht. Es geht eigentlich nur darum, also die Höhe bemisst sich einfach nur am Können des Spielers. Das ist quasi die Skala dafür. Das ist meine Meinung. Jetzt du.
Ja, ich möchte dir gleich mal widersprechen. Jetzt nicht zwingend dabei, ob die Ablösesummen zu hoch sind oder nicht. Das entscheidet ja letztendlich immer Angebot und Nachfrage, also der Markt. Was mich viel mehr stört und wo ich dir ein bisschen widersprechen will, sagen wir mal, dieses simple Rechenbeispiel, wenn einer 50 Millionen kostet und der andere 200 Millionen, ist der andere viermal so gut. Ich sehe viel mehr als Problem, dass mittlerweile für relativ mittelmäßige Spieler schon extrem hohe Ablösesummen gezahlt werden. Gerade in England. Und das finde ich viel mehr das Problem. Wenn jetzt für einen, der, und dann ja, was weiß ich, besten 5 oder besten 10 Fußballern der Welt ist, 100, 200 Millionen gezahlt werden, dann ist das so. Das muss ja jeder Verein auch mit sich ausmachen. Aber wenn teilweise wirklich für irgendwelche Spieler, die in der Liga irgendwie 8 Spiele gemacht haben, 2 Tore geschossen haben und halbwegs jung ist, dann auf einmal ein englisches Mittelfeldteam irgendwie 30 oder 40 Millionen bezahlt, das macht, finde ich, die Sache so ein bisschen kaputt. Weil da ist für mich diese Relation, der müsste ja dann auch, wenn 40 Millionen gezahlt wird, 4-mal besser sein als einer, der für 10 Millionen geht. Und da sehe ich die Relation.
Und vielleicht muss man dann auch nochmal die Skala dann innerhalb von so einer Liga ansetzen. Im Fall von der englischen Liga ist es ja tatsächlich so, dass die auch wiederum nicht repräsentativ für 90% der Ligen in Europa ist, weil einfach viel mehr Geld fließt durch aus Gründen, die wir alle kennen, Stichwort Fernsehverträge. Und deshalb, ja, also ich möchte nur darauf raus, dass ich nicht verstehe, warum, also anders, ich frage mich, wo war der Punkt, was war der Auslöser, dass jetzt so viele Fans sagen, nee, das ist nicht mehr mein Fußball, da sind Summen im Spiel, die sind so astronomisch, da kann ich nichts mehr anfangen. Wo war dieser Punkt? Wann hat es angefangen? Wo war der Punkt, dass man gesagt hat, nee, jetzt reicht's? Das war ja nicht erst, war das der, also, der Neymar-Transfer?
Ich glaube eher, das ist so eine Entwicklung der letzten, weiß ich nicht, ich sag mal 5 Jahre, wo diese Komplettvermarktung in vielen Bereichen nochmal eine Stufe weitergegangen ist. Also man sieht das jetzt aktuell in Deutschland mit diesen Montagsspielen. Waren zwar bis jetzt erst 2, aber waren halt beide, ja, in Dortmund waren irgendwie nur 50.000 Zuschauer, in Frankfurt gab es massiv Protest. Dann ist die Geschichte, dass die Spieltage immer weiter zersplittert werden. Mittlerweile die Eintrittspreise, wir haben ja sogar in Deutschland das Problem, oder das kommt langsam auf, dass die Stadien nicht mehr ausverkauft sind. Ich habe jetzt heute gerade gelesen, RB bietet jetzt für Donnerstag irgendwie Euroleague-Tickets für irgendwie 15 Euro oder so an, weil die erst 18.000 Tickets verkauft haben. Ich glaube, so diese ganzen Entwicklungen mit der zunehmenden Kommerzialisierung, nenne ich es mal, wurden eben in Zusammenhang gebracht mit dieser Explosion der Ablösesummen, weil irgendwie muss die Kohle ja erwirtschaftet werden, die man ausgibt.
Genau, du sagst es ja schon. Du sagst schon, also das sind für mich schon nochmal 2 Paar Stiefel. Das eine ist die Kommerzialisierung und für mich sind diese Ablösesummen halt ein Teil vielleicht davon oder ein Ekzem, das daran gewachsen ist. Aber ich mache das deshalb an diesen Ablösesummen und diesen Gehältern und diesen Geldern, die da fließen, fest, weil das so für mein Gefühl und oder für meine Wirklichkeit, die mit vielen Leuten, mit denen ich mich umgebe oder über Fußball rede, immer ein vorrangig genannter Grund war. Und ich verstehe das halt irgendwie nicht ganz, weil ich meine, so Ablösesummen, sind wir mal ehrlich, das ist, wenn es jetzt um Moral geht, ist es immer verwerflich. Es ist schon verwerflich, überhaupt für einen Menschen Geld zu bezahlen, dass er irgendwo anders hingeht. Aber da sind auch 3.000 Mark, ein Menschenleben ist keine 3.000 Mark wert, keine 250.000 Euro und auch keine 10 Millionen Euro und auch erst recht keine 200 Millionen Euro. Also das ist, also verstehst du, das gab es ja schon immer. Und ich, wie gesagt, ich frage mich halt, wo der Punkt war, dass man sich daran aufgehangen hat. Ich meine, ich habe extra mal, um das mal ein bisschen einzuordnen noch, weil für mich ist es so gefühlt schon nochmal ein Katalysator gewesen, dieser Neymar-Transfer für, hilf mir, 220 Millionen Euro. Millionen. Das war für mich so ja. Im Gefühl nochmal der Katalysator, dass es erst richtig nochmal ausbrach. Und dann habe ich mal geguckt, wie so die Transfers davor waren. Also zum Beispiel kann ich mich nicht erinnern, dass ein Gonzalo Higuain, der, Achtung, 2016 für 90 Millionen Euro gewechselt ist, das hat doch gar niemanden gestört. Oder Luis Suarez ist 2014 ja. Schon für 81 Millionen Euro gewechselt. Das hat man halt hingenommen. Zidane ist 2001 als Vergleich für 147 Millionen Mark gewechselt. Das wären heute auch immer noch irgendwas mit über 70 Millionen Euro. Also ich weiß nicht, da hat man doch auch nicht den Untergang des Abendlandes beschworen. Also diese Großtransfers, ja, die gab es doch schon immer.
Für mich sind das eben keine zwei Paar Schuhe, die fortschreitende Kommerzialisierung und die Ablösesummen, das ist für mich halt, ja, zwei Seiten derselben Medaille, sage ich mal, weil irgendwie müssen ja, wie gesagt, diese Ablösesummen auch wieder reingespielt werden. Und das funktioniert halt nur, wenn jetzt das Trikot von Paris Saint-Germain eben 110 Euro kostet und nicht mehr wie früher 50 Mark. Und wenn die Fernsehverträge immer teurer werden oder immer mehr Geld einspielen, und das funktioniert eben nur, wenn es immer mehr exklusive Spiele gibt, sprich, man muss ja den Spieltag immer mehr zerstückeln. Das funktioniert nur, wenn man permanent Reisen nach Abu Dhabi oder sowas macht. Und ich glaube, dieses Zusammenspiel von den ganzen Faktoren hat jetzt irgendwann mal den Ausschlag gegeben. Weil ich gebe dir recht, also diesen Higuain-Transfer, den hat man hingenommen. Da gab es halt hinterher eher mal Aufregung, dass er mit ein bisschen
über... Ja, das war der Aufreger, aber nicht, dass er für 90 Millionen gewechselt ist.
90 Millionen gekostet hat. Das war der Aufreger. Nee, da hat man eher gesagt, warum haben die für die Pfeife 90 Millionen ausgegeben, wenn der nicht mal das Idealgewicht aus dem Urlaub kommt. So war ja eher die Diskussion. Ich glaube eben, dass dieses ganze Zusammenspiel, gerade dieses Einspielen dieser Ablösesummen immer mehr, und was natürlich diesen Sommer bei Paris nochmal mehr den Ausschlag gegeben hat, war, dass die erst Neymar geholt haben für die Kohle und dann durch dieses Leihkonstrukt mit Kaufoptionen im Prinzip ja aber auch für 180 Millionen oder sowas dann Mbappé noch.
Ja gut, wobei da auch eher die Aufregung war, dass die das umgehen. Nicht, dass sie so viel für ihn zahlen, sondern dass sie es umgehen. Das war das Problem.
Ja, aber das ist ja ein Zeichen dahin, dass jetzt ein Verein, sagen wir mal, zwei oder drei so Transfers halt machen kann. Und ich meine, was hat denn Juve, hat in dem Sommer ja, wo die Higuain geholt haben, sonst halt nicht mehr so viel in die Größenordnung geholt. Nein, zum Beispiel. Nicht, ne? Aber es geht jetzt dahin, dass es anscheinend Vereine gibt, gerade gepäppelt durch irgendwelche Investoren, die jetzt auf einmal 1, 2, 3, 4 Spieler im Sommer holen können, die jenseits der 100 Millionen kosten. Und das ist halt auch eine neue Entwicklung, die es so in der Häufung nicht gab. Sonst, wie gesagt, hat Madrid oder Juve oder so, die haben halt einen Spieler geholt und im nächsten Sommer noch einen in so Größenordnung.
Aber also meinst du, das Problem, das die Leute haben, sind nicht die Summen an sich, sondern die Häufung dessen, oder wie soll ich das verstehen?
Ja, die Entwicklung.
Ja, ich meine, die Entwicklung, wo es hingeht. Fun Fact noch zur Zidane-Verpflichtung. Damals, als Real Zidane geholt hat von Juve, Zidane hatte eine Ausstiegsklausel. Was tippst du, wie hoch die war? Also geholt wurde er für 147 Millionen.
Das waren noch
Mark. 350 Millionen war die Ausstiegsklausel. 350. Was ja für damalige Verhältnisse, das ist, lass mich gucken, 17 Jahre her. 17 Jahre. Da war die Ausstiegsklausel 350 Millionen Mark. Also da hätte man vor 5, 6 Jahren auch noch gesagt, Donnerwetter, das ist aber ordentlich. Ja. Weißt du, ich will jetzt hier nicht, ich könnte auch sagen, dass Jörg Heinrich 1998 schon 12,6 Millionen Mark gekostet hat. Aber, Nein, worauf ich heraus will mit diesen ganzen Summen, die ich jetzt einfach so wild reingeworfen habe, ist ja, dass es das schon immer gab. Also es gab das schon immer. Und nochmal, ich frage mich eben, wo dieser Punkt war, an dem das eine kritische Masse gestört hat, diese Summen. Ob man den festmachen kann.
Ja, ich glaube, also was mich persönlich stört an der Summe, oder jetzt an das, wir reden ja hauptsächlich über diese Neymar-Summe. Was mich persönlich stört, wenn man mal guckt, früher, oder das heißt früher, vor ein paar Jahren noch, wenn Barca mit, was weiß ich, Messi den Vertrag verlängert hat, dann haben die da eine Ausstiegsklausel von 500 Millionen reingeschrieben und dann war klar,
ja, genau,
die zieht sowieso niemand. Ne? Also ob man die reinschreibt oder nicht, die zieht niemand. Aber mittlerweile...
Das hätte man bei Neymar ja auch nicht gedacht.
Naja, weiß ich. Das könnte ja schon jemand ziehen jetzt einfach. Und wie gesagt, das ist nochmal so diese Vorstellung, wo es halt hingeht. Und ich glaube auch, ich meine, wenn jetzt ein Spieler für 50 Millionen Mark damals gewechselt ist, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, aber das war noch, ja, für mich zumindest so Summen, mit denen man operieren konnte, die man sich so, weiß ich nicht.
Aber du konntest doch auch keine 12 Millionen für einen Transfer vorstellen.
Aber jetzt
vorstellen.
So 200 Millionen, 300 Millionen, ja schon.
Aber warum? Warum sind 12 Millionen Euro? Für wen soll das denn vorstellbar sein? Also diese 350 Millionen Ausstiegsklausel, die 350 Millionen Mark von Zidane, die gibt's ja heute auch, so ist es ja nicht. Also die könnte es heute geben, wo man dann auch sagt, ja, die zahlt ja dann keiner oder ist keiner bereit zu zahlen. Bei Neymar, da hat man es halt irgendwie nicht angepasst an die heutigen Gegebenheiten, so was möglich ist. Aber wenn man das heute macht, die 350 Millionen Mark von Zidane wären heute halt 700, 800 Millionen Euro von mir aus.
Ja, aber wie gesagt, also für mich ist das, ja gut, früher hat halt ein Spieler, was weiß ich, 50 Millionen Mark gekostet, dafür konnte man aber immer noch samstags um 15.30 Uhr ins Stadion gehen und das zu halbwegs bezahlbaren Preisen. Und wie gesagt, dieses Zusammenspiel, dass sich alles verändert und alles irgendwie teurer wird, ich glaube, das ist halt das, warum man sich jetzt so drüber aufregt.
Ja, aber also würdest du das Argument gelten lassen? Also insofern gebe ich dir recht, dass man wahrscheinlich diese Ablösesummen nicht losgelöst von der ganzen Kommerzialisierung betrachten kann. Aber wenn man die Ablösesummen und diese Gehälter betrachtet, ist es für mich einfach, also ich kann mich darüber nicht mehr aufregen, weil es für mich so eine Fantasiewelt ist, dass es für mich in dieser Fantasiewelt, in dieser Blase des Fußballgeschäfts einfach das eine eigene Währung ist. Also da ist ein Euro nicht gleich ein Euro in unserer Welt wert.
Ja, ich würde nicht mal so weit gehen und den Fußball in so einer als so krasse Blase sehen. Ich meine, wenn man schaut, dass irgendwie, was weiß ich, der Vorstandsvorsitzende von VW irgendwie das zigtausendfache eines Arbeiters am Band da verdient, da ist ja auch schon keine Relation so wirklich gegeben, dass der so viel krass mehr verdient als einer, der da die Autos zusammenschraubt. Es gibt halt einfach Positionen, da gibt's das eben her, offensichtlich. Und das ist im Fußball auch so.
Ja, du sagst es ja schon richtig. Also da gibt's diese Abstufung gibt's ja im normalen Leben auch. Also ob man jetzt sagt, also weil die Leute immer sagen, ja, der ist doch keine 50 oder warum ist der 50 und der 150 Millionen wert. Aber diese Abstufungen, diese Wertschätzung, das gibt's im normalen Arbeitsleben ja genauso. Also ja, da hast du das auch, wie du es gerade gesagt hast.
Ja, genau, das meine ich ja. Deswegen, also wie gesagt, ich finde diese Ablösesumme jetzt auch nicht schlimm, dass die so gezahlt werden. Ich glaube, warum dieser Punkt eben, dass sich jetzt Leute drüber aufregen und nicht schon vor 10 Jahren ist, dass sich halt gerade in ihrem Fußball so viel verändert, auf so vielen Ebenen. Und dass da mehr zusammenkommt als jetzt diese Ablösesumme.
Aber das gab's ja vorher auch, oder? Also in den 80er, 90er hat sich doch auch viel verändert.
Ja, hat sich's, aber da waren, also zumindest in den 80ern eben die Ablösesummen auch noch nicht so krass. Da war das alles noch irgendwie ein bisschen näher im Leben, sage ich mal.
Ja gut, das können wir jetzt natürlich schwer beurteilen, aber ja. Selbst da, also auch in den 90ern gab es Ablösesummen in Millionenhöhe und kann mir noch keiner erzählen, da haben die Leute aber auch weniger verdient als heute. Also weißt du, für mich ist es einfach, dass das steigt alles an, so wie auch die Gehälter oder der Geldwert angestiegen ist in dem normalen Leben von Arbeitern oder so. Also du verdienst ja heute auch im Durchschnitt keine 1.500 Euro, also damals Euro, also wenn man es umrechnen würde, wäre Euro gewesen, sondern du verdienst jetzt halt im Durchschnitt, keine Ahnung, 2.500 Euro. Es wird alles mehr wert. Und wenn du es so siehst, ist es doch das Prinzip, dieses wirtschaftliche Prinzip des Markts im Fußball ja genau das Gleiche, das Phänomen an sich. Nur halt natürlich ja, nochmal deutlich katalysierter.
Um irgendwie nochmal eine andere Ebene reinzubringen und das vielleicht mal ein bisschen losgelöst von der deutschen Diskussion so zu betrachten. Ich meine, wenn man jetzt guckt, irgendwie, es gibt Bereiche in Europa, da gibt es irgendwie, was weiß ich, 50% Jugendarbeitslosigkeit. Und wenn man sich Griechenland anguckt oder Teile von Italien oder so. Und wenn du da natürlich einem erzählst, ja gut, hier verdient jetzt einer, was weiß ich, 20 Millionen im Jahr und hat 220 Millionen Ablöse gekostet, da diskutierst du natürlich auch ganz anders. Du weißt, wenn weite Teile da irgendwie überhaupt keinen Job haben oder so gerade so über die Runden kommen.
Ja, schon, aber also entweder ich habe grundsätzlich, finde ich es unzumutbar oder halt nicht. Also dann weiß ich nicht, ob das dann einen großen Unterschied macht, ob ich im Monat 300 Euro verdiene oder ob ich im Monat 3.000 Euro verdiene. Wenn ich dann höre, dass es Leute gibt, die 20 Millionen im Monat verdienen, dann weiß ich nicht.
Ich glaube schon, das macht einen Unterschied, wenn du mit dem, was du verdienst, gut über die Runden kommst oder wenn du im Prinzip jeden Tag gucken musst, dass du es zu essen auf dem Tisch hast. Ich glaube schon, dass das ein Unterschied ist. Weil wenn du grundsätzlich zu
früh natürlich macht das einen Unterschied, da gebe ich dir ja recht.
So, dann kann sich der Blickwinkel auch mal ändern irgendwie.
Vielleicht bin ich auch schon zu abgestumpft, ich weiß es nicht. Vielleicht versuche ich es mir auch einfach schön zu saufen mit solchen Argumenten, aber ich, wie gesagt, ich kann einfach nichts, regt es nicht auf. Mich regt es einfach nicht auf, weil ich das wirklich. Ich kann aber dir auch ehrlich gesagt nicht sagen, ob ich das versuche, so zu sehen, oder ob ich das wirklich so sehe. Das kann ich dir nicht sagen. Das werde ich auch wahrscheinlich für mich nicht beantworten können.
Ja, das ist ja mittlerweile halt einfach auch, hast du ja auch schon gesagt, schon seit längerer Zeit so ein Stück weit Normalität, dass eben immer mal eine Ablösesumme gezahlt wird, die quasi komplett aus dem Leben ist. Also noch weiter aus dem Leben, als sowieso schon was gezahlt wird. So dass man vielleicht wirklich schon so ein Stück weit abgestumpft ist. Also zum, teilweise die Leute.
Mich würde mal interessieren, ob es eine Auswertung gibt. Oder die, ja, wahrscheinlich, wenn jemand die Daten hat, geht es relativ zügig, dass man eine Auswertung mal macht und schaut, was denn die durchschnittliche Ablöse von einem Transfer, vielleicht sogar liegen basiert, die durchschnittliche Ablösesumme pro Transferperiode von mir oder pro Saison, immer mit Sommer- und Winterpause. Das würde mich mal interessieren, weil es ist natürlich auch so, dass man gerade diese krassen Transfers immer dann auf dem Schirm hat und oder damals, ich weiß noch, das war tatsächlich auch ein Aufschrei so ein bisschen in der Fußballszene, als Andy Carroll damals zu Liverpool, von Newcastle zu Liverpool, glaube ich, ist auch schon einige Jahre her, und damals 40 Millionen gekostet hat. Und der war ja wirklich, naja, sagen wir mal,
schlecht.
Bisschen über der schlecht. bisschen über Mittelmaß, würde ich mal sagen. Aber die Sachen, die bleiben halt hängen. Wenn aber jetzt irgendein Transfer für 250.000 Euro abgewickelt wird, naja, der passiert dann halt, der kriegt auch keiner groß mit. Deshalb würde mich da mal interessieren, wenn man die ablösefreien Wechsel nicht berücksichtigt, sondern wirklich nur Transfers, bei denen Ablöse gezahlt wurde. Wenn man da mal den Durchschnitt ausrechnet, würde mich interessieren, wie sich das auf die Saisons gesehen verhält, wie es ansteigt. Ob es groß ansteigt, ob das vielleicht sogar nur in so einem Maß ansteigt, wie auch der Geldwert generell in der Gesellschaft ansteigt. Das wäre mal interessant. Ich glaube, dass es gar nicht so krass ist.
Nee, es wird ja immer, wenn dann nur so populistisch, ja, jetzt wurde in der Transferperiode wieder so und so viel mehr ausgegeben als in der Vergleichsperiode im letzten Jahr.
So wie es so ein scheiß Gegenpressing-Podcast heißt, ich glaube, die haben das auch mal gemacht. Das hat mich richtig genervt.
Genau,
Scheiße.
Die haben das auch mal gemacht, so populistisch. Ja. Aber da kann es natürlich sein, dass in der Transferperiode 100 Transfers abgewickelt wurde und in der letzten nur 3. Ne? Also
ja, gut, aber ich meine, die grundsätzliche Summe an Transfers
abgewickelt wurden.
Könnte man schon als gegeben akzeptieren. Nun ja, wie verbleiben wir, Jonas?
Ja, also mein Fazit, also mich stören diese ganz hohen Ablösesummen auch nicht. Wie gesagt, Sache der Vereine. Mich stört es viel mehr, und da nochmal den Bogen zu Andy Carroll zu schließen. Ich habe mich damals ziemlich über den Transfer aufgeregt, also über die Summe, weil halt einfach mittlerweile auch für so mittelmäßige Spieler krass Summen über ihrem Niveau gezahlt werden, meiner Ansicht nach. Und das regt mich persönlich viel mehr auf.
Gut, schön. Machen wir uns mal wieder nicht einig. Dann.
Doch auch gut.
Doch, auch gut. Dann kommen wir zum Schwerpunktthema, das du heute dabei hast.
Richtig, das schließt so ein bisschen ganz gut an die steile These.
Also thematisch sind wir da schon immer top in den Ausgaben, muss man klar sagen.
Sind wir top. Also ich habe mich mal mit der 50+1-Regel ein bisschen auseinandergesetzt, möchte aber nur ganz kurz für diejenigen, die nicht genau wissen, was es ist, kurz sagen, was es ist, und dann lieber mit dir darüber diskutieren, wie du dazu stehst, ob 50+1 in Deutschland beibehalten werden sollte oder ob es wie auch immer abgeschafft oder modifiziert werden sollte. Und drauf gekommen bin ich, weil ja Martin Kind von Hannover 96 schon dafür gesorgt hat, dass es eine Ausnahmeregel in der 50+1 gibt, die er jetzt ja ziehen wollte. Er wollte ja die Mehrheit an Hannover dann übernehmen, hat einen Antrag gestellt bei der DFL. Der sollte im Februar entschieden werden. Martin Kind hat ihn dann aber zurückgezogen, weil mit Ablehnung gerechnet wurde, gegen das Versprechen, dass die DFL eben 50 plus 1 jetzt grundsätzlich überprüft. Hm? Und so bin ich so ein bisschen drauf gekommen, dass wir uns dem mal annehmen sollten. Also 50 plus 1 sagt erstmal ganz einfach, dass eine Kapitalgesellschaft nur eine Lizenz kriegen kann für die zwei höchsten deutschen Spielklassen oder für alle deutschen Spielklassen, weil es ist sowohl in der Satzung vom DFB als auch von der DFL verankert, wenn der Mutterverein mindestens 50% plus einen weiteren Stimmenanteil in der Versammlung der Anteilseigner innehat, sprich theoretisch über die Mehrheit im Verein verfügt. Ich sage theoretisch, da komme ich später nochmal zu, dass auch das Probleme geben kann. Und die Ausnahmen, von der Martin Kind Gebrauch machen wollte, sagt eben aus, dass wenn sich jemand, also eine Kapitalgesellschaft, mehr als 20 Jahre im Mutterverein ununterbrochen und erheblich engagiert hat, sprich finanziell engagiert hat, kann er nach den 20 Jahren die Mehrheit übernehmen. Und das trifft aktuell auf Leverkusen, Wolfsburg und seit 2015 auch Hoffenheim. Also klar, in Leverkusen Bayer, in Wolfsburg VW und in Hoffenheim hat Dietmar Hopp eben die Mehrheit am Verein übernommen. Ja. Und das ist ja, steht ja im krassen Gegensatz zu zum Beispiel den Verhältnissen in England, wo dann einfach eine Gesellschaft oder ein Privatmann einfach einen Verein übernehmen kann, auch komplett und dann machen kann, was er will. Ne? Gibt's ja genug Beispiele. Und es kam immer mal wieder Kritik daran auf, dass die 50 plus 1 Regel zum Beispiel gegen EU-Recht verstößt, da zum Beispiel gegen die Kapitalverkehrsfreiheit oder gegen die Niederlassungsfreiheit. Und es gibt auch Meinungen von Juristen, dass es gegen das Kartellrecht verstößt, wenn man so Vorschriften an Kapitalgesellschaften rausgibt. Also so viel nur mal so ein bisschen zu, was ist 50 plus 1 eigentlich, warum wird es permanent darüber unterhalten? Und jetzt meine Frage an dich. Siehst du denn im 50 plus 1 zum Beispiel einen Wettbewerbsnachteil gegenüber Ligen, die das nicht haben, für die deutschen Vereine?
Ja, da machst du ein Fass auf. Also ich weiß nicht, also ich fange mal von hinten an. Also dieses ganze Juristische, da bin ich natürlich auf ganz gefährlichem Viertelwissen, nicht mal Halbwissen, weiß aber, dass diese ganzen arbeitsrechtlichen Geschichten, die so für den Otto-Normalbürger gelten, die da immer wieder auch bei solchen Sachen ins Feld geführt werden, dass es da schon öfter der Fall war, dass es dann in der, also dass die abgewiesen wurden, jetzt nicht bei 50 plus 1, sondern bei anderen Geschichten, wo es dann geheißen hat, naja, der Fußball ist halt ein Sonderfall und sowieso. Das war zum Beispiel zuletzt bei der Geschichte mit den befristeten Verträgen, wo der Ex-Torwart von Mainz, der Heinz Müller, hat auch geklagt bis weiß Gott wohin, weil er irgendwie, weil normalerweise musst du nach zwei befristeten Verträgen, der nächste Vertrag, der dir angeboten wird vom gleichen Arbeitgeber, muss, glaube ich, oder darf nicht befristet sein, irgendwie so. Und da hat er irgendwie, glaube ich, geklagt. Das ist tatsächlich wieder Halbwissen, aber irgendwie sowas. Und da wurde dann auch abgewehrt mit der Begründung, naja, Fußballgeschäft ist Sonderfall und so. Also jetzt mal ganz naiv als Nicht-Jurist gesprochen. Und so könnte es dann ja auch bei 50 plus 1 laufen, wobei da natürlich dann nochmal vielleicht die ganze Kapitalgeschichte mit reinkommt. Also grundsätzlich, was war nochmal deine Frage?
ob du für die Bundesliga oder für den Deutschen, genau, zum Beispiel gegenüber der Premier
League. Ja, also Wettbewerbsnachteil in finanzieller Hinsicht, klar, also gibt's ja eigentlich keine zwei Meinungen, weil die können halt unbestimmt, also da kann jemand einfach Geld reinpumpen, so viel er will, geht in Deutschland nicht. Wenn man aus finanzieller Sicht spricht, dann ist es natürlich ein Wettbewerbsnachteil. Was du daraus machst, ist ja nochmal was anderes. Das kann man natürlich aber nicht in Geld oder in Chancen bemessen. Ich bin froh, dass wir das noch haben, aber bin mir nicht sicher, wie lange es noch durchhaltbar ist. Also ich denke, dass wir die nächsten 10 Jahre, dass da an dem Grundsätzlichen sich eher nichts ändern wird, weil dafür glaube ich tatsächlich so DFL und Konsorten noch zu viel Angst haben vor den Folgen, wenn das aufgeweicht wird. Ich glaube, da ist der Respekt tatsächlich noch zu groß. und auch die Angst vor der Reaktion von Fans. Mag jetzt auch naiv sein, die Sicht. Vielleicht ist da auch viel Hoffnung dabei. Ich kann mir nicht, also ich kann, mir fällt jetzt nichts ein, wie man das ausgleichen könnte. Keine Ahnung.
Du hast, zum Glück hast du das gesagt, dass die Bundesliga finanziell ganz klar im Nachteil ist. 50+1, aber auch wenn man jetzt mal alles Fernsehvertrag und so ausgleicht. Ich möchte dir mal was vorlesen, das habe ich gefunden in der Wirtschaftswoche, in der aktuellen
Ausgabe. Das ist jetzt ein Abo.
an der Arbeit haben wir ein Abo, ja.
Und da, Mensch, oder? Schon die Vivo gelesen, die neue. Steht was über Fußball drin.
Ja, genau, so ungefähr. Und da hat Aki Watzke sich geäußert, auch eben zu 50+1. Und im Moment fällt es mir sehr, sehr schwer, Äußerungen von Aki Watzke zu ernst zu nehmen.
Da sind wir schon zu zweit.
Aber ich finde, da hat er was Richtiges gesagt. Ja, mal gucken. Also jetzt, ich glaube, jetzt hat er ausnahmsweise mal...
Bin ich dann quasi plus eins, 50, sondern
Jonas plus eins. Genau, genau. Und da hat er nämlich sich auch zu diesen finanziellen, in Anführungsstrichen, Benachteiligungen geäußert. Ich lese hier mal vor. Nehmen wir einen Verein mit einem Spieleretat von 40 Millionen Euro. Wenn der den Etat mit Hilfe eines Geldgebers auf 80 Millionen verdoppelt, hat er selten direkt im ersten Jahr Erfolg. Stattdessen müsse er schon mal 3 Jahre Durststrecke aushalten. Für die Zeit müsse er aber Spieler unter Vertrag nehmen. Und dann stehen plötzlich Kosten von 120 Millionen im Raum. Wenn es dann mit den Erfolgen und den zusätzlich erhofften Erlösen etwa aus der Teilnahme an der Champions League klappt, sei das schön, meint Watzke. Aber wenn nicht, dann ist ganz schnell zappenduster. Wenn 10 oder 12 Vereine externe Geldgeber aufnehmen, würde das die Mehrheit treffen. Denn für die Bundesliga gäbe es trotzdem bestenfalls 4 Plätze in der Champions League. Und ich finde... Damit hat er einen Nagel auf den Kopf.
Ich weiß ja nicht genau, was er damit sagen will, ehrlich gesagt.
Weil,
redet er jetzt von einem Verein in Deutschland, der das tun würde? Sagen, oder?
Genau, der das tun würde, wenn in Deutschland 50+1 abgeschafft wird. Und das kann man ja ganz gut am Beispiel RB Leipzig festmachen. Die haben es eben durchgehalten aufgrund ihrer Kapitalkraft, weil die haben ja auch relativ lange für ihre Verhältnisse gebraucht, um zum Beispiel von der Regionalliga in die dritte Liga aufzusteigen. Die sind ja, meine ich, zweimal gescheitert am Aufstieg und erst im dritten Jahr aufgestiegen.
Ja.
Und dann ging es ja so langsam los. Wenn jetzt 50+1 fällt, und in Deutschland gibt's ja auch nicht nur in der Bundesliga, sondern gerade auch in den Regionalligen Vereine, denk jetzt mal an Aachen zum Beispiel, die ja eigentlich so vom Selbstverständnis her auch viel höher spielen müssten, also mindestens mal zweite Liga. Die holen sich dann so einen, der da Kohle reinpumpt ohne Ende. Irgendwann will ja, egal wer, einer, ein Investor, sage ich mal, will ja auch eine Rendite sehen. Also wenn man zum Beispiel guckt, Man City, die haben da mit Kaufpreis und Investitionen so knapp 1,5 Milliarden wohl reingesteckt. Und die haben jetzt einen Teil vom Verein, ich glaube 20%, verkauft an einen chinesischen Investor. Und da wurde der Wert dann auf 2,7 Milliarden taxiert. Sprich, wenn die den Verein komplett verkaufen würden, hätten die sogar 1 Milliarde Gewinn gemacht. Also irgendwie ein bisschen was an Rendite wollen die haben. Aber die und so ein Investment lohnt sich in Deutschland ja dann auch nur, wenn irgendwann das Ziel Bundesliga ist. Weil schon in der zweiten Liga verdienst du ja im Prinzip kaum Geld. Von der dritten Liga mal ganz zu schweigen. Aber die Plätze in der Bundesliga sind ja schon mal begrenzt. Es gibt halt nur 18. Wenn plötzlich 40 Vereine Investoren haben, es gibt aber nur 18 Plätze, bleiben jetzt
ja klar, aber das ist ja der Trugschluss.
Und richtig Geld in der Bundesliga verdienst du ja auch nur, wenn du Champions League spielst, also oben mitspielst. Und da gibt's halt auch einfach nur 4 Plätze. Sprich, da bleibt dann wieder eine ganze Reihe an Mannschaften auf der Strecke. Und das ist das, was der Watzke im Prinzip sagen will. Wenn jetzt alle mit einem Investor um die Ecke kommen, wird sich das für sehr, sehr viele Vereine sehr negativ auswirken. Weil irgendwann hast du keine Lust mehr zu investieren, wenn ich keinen Erfolg habe. Und dann gehst du ja komplett baden.
Ja, gibt's also
in England auch schon.
Aber das ist ja das, was so Vereine wie, ich erinnere mich da an Bruchhagen, damals noch bei Frankfurt, der hat es auch immer wieder gesagt, dass dann wenigstens, oder Hannover hat es auch immer gesagt, dass dann wenigstens mal Chancengleichheit wäre bei den Vereinen. In der Utopie ist es ja schon so ein bisschen richtig, also zumindest nähern sich die Vereine an, aber genau das, was du sagst oder was Aki sagt, stimmt ja natürlich. Wenn alle natürlich einen Investor dann haben, und auf kurz oder lang wird es ja dann so sein, weil du findest immer irgendwo einen, Wenn dann jeder einen Investor hat und Geld reinpumpt, dann stehen wir wieder vor dem gleichen Problem. Weil dann ist halt so, es können natürlich nicht alle in Champions League. Hat er ja vollkommen recht. Oder du oder wer auch immer das jetzt, dein alter Ego, Aki. Und das ist ja schon der Trugschluss dabei.
Ja.
Und dann ist es wiederum so, wenn man das jetzt mal weiterspinnt, würde ich sagen, dass die Vereine, die vorher schon einen guten Ruf hatten, warum auch immer, meistens wahrscheinlich die, die erfolgreich waren in der kurzen oder mittleren Vergangenheit, dass die natürlich dann aufgrund ihres Namens erst recht einen Vorteil haben. Sprich, wenn alle Vereine einen Investor haben und es geht darum, Spieler zu kaufen. Und dann kann auf einmal Frankfurt mitbieten bei einem Spieler, dessen Gehalt sie früher nicht hätten zahlen können, an dem auch Bayern interessiert ist. So, und dann könnten theoretisch Bayern und Frankfurt gleich viel Geld bieten. Aber wo wird der Spieler wohl hingehen? Auch wenn Gladbach und Mainz, auch Gladbach, genau, machen wir ein tieferes Beispiel, Gladbach und Mainz bieten gleich viel Geld für den Spieler. Wo wird der Spieler wohl hingehen?
Ja, genau, das ist nämlich der Punkt. Und wenn man guckt, in Deutschland ist ja schon möglich, dass du dir Kapitalgeber mit ins Boot
nimmst. Ja, Kapitalgeber schon,
die Mehrheit übernehmen. Wenn du guckst, bei euch zum Beispiel in München, da sind ja, wenn ich es richtig weiß, glaube ich, Adidas, Allianz und Audi, glaube ich, ne? Haben ja Anteil am Verein. Bei uns ist es
zum Beispiel Evonik
und Puma, glaube ich. Puma als Ausrüster. Das ist ja heute schon möglich. Und das könnten ja alle anderen Vereine jetzt auch schon machen, die keine also wenn die ihre Profi, ihre Lizenzspielerabteilung eben ausgliedern in eine Gesellschaft. Das wäre ja heute schon möglich.
Ja, wobei das ja nur ein kleiner Schritt ist. Das ist halt das, was heute im Rahmen der, also im Rahmen des wirklich ganz Legalen heute schon möglich ist. Bei so RB Leipzig und Hoffenheim, da war das ja dann irgendwie schon in der Grauzone. Rechtlich, aber wie gesagt, ja, das ist die ganze Ausdehnungsgeschichte und so, klar, das sind halt Sachen, die heute schon gehen und das, ich könnte es jetzt nicht auswendig sagen, aber ich vermute, dass es der Großteil der Bundesligisten ja auch schon gemacht hat, oder?
Ja, eben, das hat mich gewundert, das haben eben noch gar nicht so viele gemacht, also zumindest nicht in so einem Umfang, wie jetzt zum Beispiel Bayern und Dortmund. Also wenn man jetzt Hannover anguckt, da hat der Kind zwei, drei vertraute Unternehmer aus Hannover reingeholt und sich halt. Aber er hätte das ja auch schon in einem anderen Maß aufziehen können, aber er wollte halt einfach nicht die Kontrolle, die er jetzt schon hat, aufgeben, offensichtlich. Also so erkläre ich mir das zumindest. Und es ist relativ lustig, dass aus England mittlerweile, zumindest in der breiten Masse der Vereine, nicht unbedingt in der Premier League, aber ab der zweiten Liga abwärts, die Debatte schon eine ganz andere Richtung geführt wird, nämlich, dass man wieder mehr, ja, ich sag mal, mitgliedergeführte Vereine braucht. Weil ganz viele Investoren sich da auch als unseriös rausgestellt haben. Ich meine, deine Freunde von 1860.
Wobei die, bei denen ist es noch nicht vorbei.
Bei denen ist es noch nicht vorbei. Aber da hat sich der Investor ja auch eher als unseriös rausgestellt, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und dann stehst du halt, wenn die abhauen, oder teilweise der vorher bei City war, wurde in Thailand ja dann verurteilt, dann stehst du halt im Prinzip vorm Nichts, ne, und fängst irgendwo
dann also es gibt in England gerade einen unterklassigeren oder auch bei Mittelklassevereinen gibt's ja schon so ein paar Beispiele, die immer genannt werden, wo sich der Inhaber tatsächlich auch zurückhält und gleichzeitig auch wirklich man ihm abnimmt, dass er sich für den Verein auch wirklich interessiert. Das ist, soweit ich weiß, bei Fulham war das, glaube ich. Und ich meine, auch bei Leicester war das immer so, dass der schon auch, naja, ob er jetzt geworden oder schon war, aber eine Beziehung zu dem Club halt auch hat. Das wäre Fulham, bin ich mir ziemlich sicher, da wurde es mal genannt, das ist aber, glaube ich, auch ein Asiate. Aber klar, bei so unterklassigen Vereinen, sowas, was weiß ich, Preston North End oder Brentford oder so, klar, die sind natürlich dankbar, wenn da... Also die sind ja die abgehängten Vereine in England, die dann so in der zweiten Liga Mittelfeld oder noch drunter spielen. Die lechzen natürlich dann nach jemandem, der da kommt, damit es wieder hochgeht. Weil da gibt es ja schon auch so ein paar Traditionsclubs, die immer oder ja, früher länger auch mal höherklassig gespielt haben. Nicht anders wie bei uns, Alemannia Aachen, gutes Beispiel. Und da gibt es genügend Clubs, die das machen. Und wie ich vorhin gesagt habe, da gibt es auch dann genügend Investoren, ob seriös oder nicht, ist egal, aber es gibt, also für das Argument egal, gibt es genügend, die da investieren. Und ja, bei vielen hat sich, glaube ich, schon gezeigt, dass die dann so ein bisschen blind waren oder blind sein wollten und denen jetzt die Seriosität erstmal zweitrangig war, solange ein paar Geldscheine am Anfang auf dem Tisch lagen. Aber ich finde, das ist schon, das hat ja auch mal zwei Seiten.
Ja, ich finde, man hat, ja, ich finde, man hat das ganz krass gesehen, bei ManU. Als die wurden doch auch von Amerikanern übernommen. Glazer oder so. Und die, kommen ja quasi jetzt auch aus so einer Anführungsstrichen Durststrecke zurück, ne, waren jetzt auch länger kein Meister. Jetzt auch das erste Mal seit, weiß nicht, 2 oder 3 Jahren wieder in der Champions League. Weil der einfach die Übernahme durch Kredite finanziert hat und die Kredite dann, als er übernommen hatte, von Manchester
zurückzahlen lassen. Der hat seine Schulden auf den Verein übertragen lassen. Der hat
die Kredite dann einfach auf die Beine umgeschrieben. Genau, die Kredite, die er aufgenommen hat, um Manchester zu übernehmen. Die hat er auf den Verein übertragen.
Ja, wobei, machen wir mal das hypothetische Spiel, dass kein Investor United übernommen hätte. Dann weiß ich aber nicht, ob das dann trotzdem, ob die nicht doch auch eine Durststrecke gehabt hätten. Also an der Stelle weiß ich nicht, ob man das darauf, wenn es nur darum geht zu sagen, ob man Erfolg hat. Also dieses Erfolgsding, sorry Aki, gehe ich nicht komplett mit.
Warum gehst du das nicht komplett mit? Also, wo machst du den Cut?
Das Argument war ja, dass wenn ein Investor kommt, dass man dann ja auch mal eine Durststrecke dann in Kauf nehmen muss. Oder so habe ich das doch vorhin.
Ja. Oh. Genau, ja.
Das genau, war und du ein, hast es jetzt ja auch nochmal untermauert mit Glazer bei United. Ich meine aber nur, wenn jetzt Glazer nicht eingestiegen wäre bei United, hätten die für meine Begriffe, so wie sich der Rest der Liga entwickelt hätte, genauso eine Durststrecke gehabt. Bei Man United lag es meiner Meinung nach nicht dran, dass jetzt ein Investor kam, sondern mit dem Geld, das der Investor gehabt hätte, oder dass die trotzdem, die haben ja trotzdem Geld ausgegeben, so war es ja nicht. Wenn die einfach einen gescheiten Trainer gehabt hätten und die Truppe ein bisschen cleverer zusammengekauft hätten, dann wäre die Durststrecke vielleicht auch nicht so lang. Meine Meinung.
Gut, da gehe ich sogar noch mit dir. Aber grundsätzlich halte ich das Argument von Watzke für schon gegeben. Gerade bei, sagen wir mal, ja, kleineren Vereinen. Ja,
für mich zieht das Argument so nur dann, Niveau wenn kommt. Wirklich diese, wenn man das ins Feld führt, dass wenn es alle haben, eben wie die gleiche Situation haben, nämlich dass es immer nur noch 4 Plätze oder 6 Plätze für Europa gibt, dann klar, dann Durststrecke, okay, aber die ändert sich jetzt auch nicht für Mainz oder für Hannover oder für Frankfurt, ändert sich da jetzt dann nichts, dass sie sagen, okay, jetzt haben sie aber eine Durststrecke, weil die haben vorher auch nichts gewonnen. Also ich sehe nicht, warum das Clubs treffen soll, die gewonnen haben oder erfolgreich waren.
Ja, nee, da wollte ich ja gerade drauf hinaus. Das trifft eher Clubs. Nehmen wir mal an, Mainz würde jetzt von einem Investor übernommen. Ja, und die kommen dann vielleicht auch relativ schnell, 1-2 Mal Euroleague oder vielleicht sogar Champions League und der pumpt da massiv Kohle rein. Und dann kommen die aber 2 oder 3 Jahre am Stück, werden sie nur Zehnter oder so. Das ist objektiv eher sogar noch eine Verbesserung zu jetzt, weil sie wenigstens 2-3 Mal am Stück Europa gespielt haben. Aber die Frage ist, wie lange der Investor das mitmacht, weil der stellt ja vermeintlich trotzdem in Mainz einen Kader hin, der vom Gehalt vermeintlich, der vom Gehalt her und von Ablösesummen für Europa ausgelegt. Und ist die Frage, wie lange der das dann mitmacht, wenn die nicht Europa
spielen. Ja, okay, spielen. Gut, so hat der Watzke klar, das, da gehe ich mit, aber das, ja, aber das ist insofern nichts Neues, dass wir das auch bei Abramovic prophezeit haben, dass wir das bei Glazer prophezeit haben. Also dieses Argument ist ja immer da. Das haben wir auch bei Hopp gesagt. Ja, irgendwann hat er keinen Bock mehr und dann sind die ganz schnell wieder unten. Klar, das ist ein naheliegendes Argument und wahrscheinlich auch nicht falsch. In Deutschland noch nicht verifizierbar, weil es einfach diese Regel nicht hergibt. Im Ausland absolut verifizierbar, zuhauf passiert. Ja, okay. Also wenn es so gemeint ist, gehe ich mit, ja.
Ja, also ich glaube so
meine. Ja gut, ihr kennt euch ja schon recht gut eigentlich.
Kann ja nachher mal anrufen und fragen, aber ja, und das ist ja der Punkt, wenn das Niveau irgendwann mal angehoben ist für so Vereine eben, ne? Oder erwartet wird jetzt von Mainz, dass die auf einmal zwingend
wahrscheinlich ist das der entscheidende Punkt. Spielen, wahrscheinlich ist das der entscheidende Punkt, dass die Erwartung, dass jetzt ist eben das Geld nicht da und man weiß, man hat bescheidene Mittel. Und holt aus den bescheidenen Mitteln, wobei bei Mainz trifft es ja gar nicht mehr so krass zu, finde ich, aber andere Geschichte, holt aus den bescheidenen Mitteln noch vergleichsweise viel raus. Wenn ich dann aber weiß, ich habe jetzt das Geld, dann ist natürlich die Erwartungshaltung wahrscheinlich schon eine andere, das ist richtig. Und dann
sage ich halt, gut, dann will ich nicht, also jetzt sagt Mainz, ja, Platz 12 ist ein Erfolg und wenn halt die Kohle mal da ist, dann sagt man halt, ja, dann sollte es schon auf jeden Fall mal Europa sein. Und wenn das dann nicht passiert, ist die Enttäuschung da. Das ist so, klar, da gebe ich dir recht.
Ich meine, man kann es ja auch mal rumdrehen und den HSV als Beispiel nehmen. Die haben ja einen, der zwar nicht die Mehrheit am Verein übernommen hat, aber die Mehrheit am Kapital zumindest, mit dem Kühne, die machen ja im Moment oder haben in den letzten 2 Jahren oder 3 Jahren auch Transfers gemacht, die sie sich ohne Kühne nie hätten leisten können. Also ich glaube ja auch vom Gehaltsbudget sind die ja auch noch
aber seit Jahren, glaube ich schon, ja. In der
Bundesliga. Und da, ja, seit Jahren schon. Und die haben ja, sagen wir mal, die hat das auch nicht dahin geführt.
Gut, die Frage ist, wo der HSV überhaupt hin wollte. Das ist natürlich die Frage.
Das ist eine andere Frage, also, ja. Das ist eine andere Frage. Aber also grundsätzlich bist du auch schon eher für den Erhalt von 50+1.
Ja, also grundsätzlich bin ich da dafür. Was ich mit mir noch nicht ausgemacht habe und was es für mich schwer macht, die Grenze zu ziehen, ist, dass es eben diese Ausnahmeregelung mit den 20 Jahren gibt, von der ich ehrlich gesagt nicht weiß, was ich halten soll. Die Idee ist ja nett, bloß, also dass jemand, der wirklich dem Verein treu ergeben ist und damit möchte man ja das wirklich auch, also möchte man das eben ausschließen, dass so Heuschrecken-Investorengruppen kommen. Aber dieses hehre Ziel ist halt schon da außer Kraft gesetzt, wenn es sich um Konglomerate wie VW oder Bayer handelt, weil das dann für mich keine natürlichen Personen sind, sondern das ist eine Firma und eine Firma soll halt dann Sponsoring betreiben im Rahmen der Möglichkeiten, die es gibt und das ist für mich kein Investorenfall, den ich im Rahmen dieser 20-Jahres-Regelung gut fände. Nun haben wir die aber und ich finde, das ist eben, ja, das ist so mein Problem, weil es diese Ausnahmen gibt. Also ich fände, hätte es halt begrüßt, wenn es entweder ganz oder gar nicht. Also entweder wir lösen es dann auf. Ja. Also ich finde, wenn man es aufweicht, so wie es eigentlich jetzt der Fall ist, dann wäre es konsequent, das dann wirklich komplett zu öffnen, weil ich nicht weiß, wo man dann sonst die Grenze ziehen soll. Also wo sagst du, okay, das ist jetzt die einzige Ausnahme oder das ist dann die einzige Ausnahme. Ah, okay, dann sind das, die zwei sind auch noch Ausnahmen und in der Fall, den, da können wir auch noch mal ein Auge zudrücken und ah ja, da könnte man auch, also da ist für mich dann irgendwie das Maß verloren. Deswegen würde ich sagen, wenn dann ganz oder gar nicht und leider muss man ja in dem Fall jetzt sagen, ist es dann ganz, wenn man die Beispiele nimmt, die es gibt.
Also bist du da eher bei deinem Präsidenten Uli Hoeneß,
der President.
Sinngemäß dazu gesagt hat, lass uns 50+1 abschaffen, dann ist zumindest die Diskussion um Ausnahmen und um die Regel endlich weg und groß ändern wird sich sowieso nichts, weil die Vereine, die jetzt schon interessant sind,
ja, also meinem alten Schafkopf Spätzle Uli muss ich natürlich recht geben. Nein, also ja, es ist für mich wirklich, ich finde, dass ich will es auf gar keinen Fall, dass die Regelung fällt, sagt ein Teil in mir, der Fußballfan-Teil in mir. Aber ein anderer Teil, der gerne immer alles so fair wie möglich hat und gleiche Bedingungen für alle Menschen, für den Fairness auch bedeutet, dass es halt manchmal subjektiv unangenehm erscheint. Der Teil in mir sagt, dass es eigentlich, wenn es Ausnahmen gibt, ist die Regel schon scheiße. Und es gibt Ausnahmen. Und Ruhe in Puff kriegst du nur, also du kriegst mit irgendwelchen, also wenn du jetzt sagst, okay, wir besprechen das und sagen, so, wir machen jetzt die und die Ausnahmen und die sind aber dann safe. Die Grenze verschiebt sich doch nur schleichend. Und Ruhe im Puff kriegst du wirklich nur, weil dann kommt irgendwann der nächste Kind und sagt, ja, aber gut, das ist jetzt so, aber wir könnten es ja auch noch ein bisschen dehnen. Und Ruhe im Puff kriegst du nur, wenn du es dann entweder komplett oder gar nicht, finde ich. Dann wäre es fair für alle. Ob das deswegen eine bessere Liga wird oder ob das für die Vereine besser ist, das ist mir dann in dem Moment erstmal egal. Aber wenn man es fair haben will, müsste man es komplett auflösen, weil es sonst diese Ausnahmen jetzt nicht geben dürfte.
Ja, das ist doch ein gutes Schlusswort. Möchte dazu nur sagen, das Lustige war, also der DFL hat durchblicken lassen, bevor Martin Kind den Antrag dann zurückgezogen hat, dass sie ihn ablehnen, weil Martin Kind sich wohl nicht über 20 Jahre in so einem erheblichen Maß finanziell,
das auch klar, hat er gleich dementiert, glaube ich,
eingesetzt hat. Genau, aber das war wohl der Knackpunkt, wo
sie. Aber es ist halt auch geil, also DFL. Stell dir mal vor, wie das dann abgelaufen ist. So, die Anwälte vom Kind reichen die ganzen Unterlagen ein. Dann DFL prüft es und dann sagt der Anwalt vom Kind zum Kind, du, ich glaube, das könnte eng werden, weil du hast gar nicht so viel gezahlt, wie die eigentlich wollen. Und dann sagt der Kind, das haben wir doch geprüft. Ja, gut, damals dachte ich noch, aber jetzt, wie läuft sowas? Also die müssen sie doch vorher gewusst haben.
Ja, das ist...
Aber auf doof ja, einfach eingereicht.
Oder gut, ich meine, also die Entscheidung trifft ja der Vorstand der DFL. Die prüfen den Antrag. Und so, sagen wir mal, wie man deutsche Sportverbände kennengelernt hat, gibt's da wahrscheinlich, sagen wir mal, keine Regelung. Sagen wir, wenn du jetzt 50 Millionen über 20 Jahre investiert hast, reicht das? Und wenn du es nicht gemacht hast, reicht das nicht? Ich glaube, sowas gibt's nicht. Ich glaube, das hat tatsächlich einfach mehr oder weniger subjektiv entschieden, das reicht nicht, den Betrag X, den er bezahlt hat oder so. Ich glaube, da gibt's gar keine tatsächliche Grenze, die man überschreiten muss.
Also... Weißt du, bis wann soll es jetzt entschieden werden?
Also so stelle ich mir das vor.
Also beziehungsweise, wie sieht da jetzt der weitere Fahrplan aus für dieses 50+1?
Der Fahrplan sieht so aus, dass der Kind eben den Antrag zurückgezogen hat mit dem Versprechen von der DFL, dass die das prüfen.
Ja, es soll eine Debatte darüber jetzt geben,
oder? Reformiert werden kann. Aber wann es genau da ergeht, genau, es soll eine Debatte geben und dann sollen Reformvorschläge gemacht werden.
Was ich übrigens auch großartig aber fand, genau, dann hieß es ja, hat, ich weiß nicht, wer das Interview geführt hat, welches Medium, mit einem DFL-Vertreter, soweit ich weiß. Und da hieß es dann, also war eine Abschlussfrage, ja, also sie wollen es ja dann verhandeln und das, also beziehungsweise verhandeln, sie wollen jetzt ja nochmal durchsprechen und es soll dann wirklich eine große Debatte geben. Und werden denn da auch Fanvertreter angehört oder dabei sein? Und dann sagt der DFL immer, also was die Vereine, die können das gern mit ihren Fans besprechen und sich da ein Vorgehen festlegen für sich. Das können sie gerne machen. Punkt. Fand ich auch großartig. macht ihr doch das mit den Fans, aber so bitte bringt die nicht hier rein. Die sind dreckig und stinken. Also die sollen da wirklich, ich möchte die nicht dabei haben.
Also das mit diesem Fan-Gedöns ist ja auch...
Haben wir auch so Tarnkleidung an, wie das wird sich auch nicht Dresden durchsetzen. Also das möchte ich nicht. Möchte ich nicht. Gut. Ja, so schön. Haben wir leider auch... Ja.
Gut, es gibt noch eine gute Meldung zum Schluss, die möchte ich noch bringen. Habe ich gerade gehört, gesehen, gelesen. Alex Meyer, Fußballgott, hat sein Comeback in einem Testspiel der U23
genetzt, oder?
Gegeben.
Wie lange war der jetzt weg?
Nee. Gefühlt bestimmt ein Jahr, oder?
Ich war jetzt nie großer Fan. Also, weiß ich nicht, wie lange der weg war. Ja, da kann ich am Schluss auch noch was sagen zum Thema modernen Fußball und Verständnis von Verbänden beziehungsweise sogar von eigenen Vereinen zu Tradition. Das ehrwürdige Derby 1860 München gegen die Bayern-Amateure findet jetzt in der Allianz Arena statt. Warum auch immer.
Ich glaube, weil die bösen Bayern-Fans die
großartig, oder? Großartig.
Nummern von der Anzeige.
Also man weiß es ja nicht, aber
Grünwalder Stadion.
Und es war ja, ich habe sogar getwittert, es war ja sogar, es soll in der Nacht passiert sein, wo in der vor 10 Jahren das Grünwalder Stadion, die Westkurve von den 60er-Fans rot-weiß bestrichen wurde. Und ich könnte mir schon gut vorstellen, dass es jetzt kein Zufall war, finde es deswegen aber umso schöner, weil es damals wirklich war, wenige Tage vor dem Derby, und das war wirklich schön. Naja, auf jeden Fall ist es super in der Allianz Arena, da ist dann super Stimmung, ole ole, super 60, super Bayern, geil, Derby, Hammer, Allianz Arena, es hat einfach Charme. Ich war übrigens, mein allererstes Spiel in der Allianz Arena war ein 60er-Spiel. Muss ich gestehen. Ja, da war die Allianz Arena ganz neu.
Was?
Aber war auch ein Derby, nämlich 60 gegen Unterhaching. Da waren wir mit dem Fußball, waren wir damals, haben einen Ausflug gemacht nach München und sind dann da war ja keiner da. Also wer geht denn zu 1860 gegen Unterhaching? Deswegen gab es da noch voll viele Freikarten und deswegen konnte ein Fußballverein Fußballausflug mit 30 Leuten halt in die Allianz Arena. Und deswegen saßen wir da auf der Gegengerade. Für wahrscheinlich, keine Ahnung, 15 Euro oder so. Gegengerade, keine Ahnung, super Plätze, also wirklich super Plätze. Und da waren wir dann beim Derby. Ich kann aber nicht mehr sagen, wie es aussieht. Ja, beim Original.
Also beim richtigen.
Ja, wir wurden dann auch in der S-Bahn, immer von den, also in der S-Bahn zum oder in der Tram zum Stadion wurden wir von den 60er-Fans immer blöd angemacht, weil wir uns natürlich stilecht, wie man das als komplett nüchterner Fußballausflug so macht, uns auf dem Viktualienmarkt weiße Nikolausmützchen gekauft haben, rot-weiße Nikolausmützchen. Und die haben dann alle gedacht, wir wären Unterhaching-Fans. Hat jetzt meine Meinung über 60er-Fans nicht großartig beeinflusst, beziehungsweise verändert. Aber naja, so war das damals, Jonas. Da war noch jung.
Es ist immer schön.
Ja.
Es ist immer schön,
Fußballfans zu treffen. Apropos Fußball, wir nehmen schon wieder an einem Champions League Abend auf. Ich habe mir schon überlegt, ob wir vielleicht einfach das weiter nach hinten verlegen sollten und dann so wie bei 9 Live früher, dass das Spiel läuft und wir reden einfach drüber, was passiert. Und keiner sieht's und wir reden dann drüber. Oder wir sind diese, bei einer Live gab's dann auch immer für ein Spiel, fürs Topspiel, glaube ich, gab's immer zwei Fanreporter, die waren in so einer kleinen Kabine drin. Und dann haben sie ab und zu denen geschaltet und die haben auch von Premiere ab selber kommentiert.
Gab's das nicht
auch? Ja, ich glaube, die machen das auch in der Champions League tatsächlich.
Sport 1 irgendwie letztes Jahr noch oder so. Hat da nicht immer auch so richtig kompetente Runde, also klar, Peter Neururer.
Ja, da waren
und dann auch immer so
online. Da sind dann aber auch Nasen dabei, wirklich.
Da komm ich
einfach das Original war bei 9 Live mit Isabella Müller-Reinhardt und so einem blonden, der sah ein bisschen aus wie der Typ von Scooter, nur nicht ganz so krass hochstehende Haare. Und ich weiß nicht, ob sogar Jürgen Milski auch mal. Ja, so ähnlich. Und warte mal, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr, wie die Sendung hieß. Es war nicht Lanotte, das war was anderes auf 9 Live. Das war was anderes. Ja, jetzt würden sich da gerade ziemlich viele hören. Ne?
Na gut, ich sag mal so, das nächste Mal steht ja ausnahmsweise mal schon wirklich lange vorher fest, wann wir das nächste Mal aufnehmen. Weil wir das nächste Mal ja wieder zusammen aufnehmen, wo ich mich sehr drauf freue. Und das ist ja ein Bundesligaspiel.
Ja,
dann können wir die Idee ja damit einstecken.
Ich habe geguckt, wir spielen gegen... Nee, ich habe geguckt, aber ich weiß es nicht mehr. Ich glaube gegen Augsburg, aber... Genau. Ihr spielt sonntags, glaube ich.
Ich meine auch gegen Augsburg und wir spielen ja wie die komplette Rückrunde wahrscheinlich nie wieder 15:30. Wir haben, glaube ich, kein Spiel 15:30, bis auf an den letzten
zwei Spieltagen. Ja, für eure Spieltagsansetzung sind wir doch verantwortlich.
Wir alle 15:30 spielen, beziehungsweise falls wir jetzt...
Ja, könnt ihr nicht für 8 Euro montags auf die Süd stellen. Wo kommen wir denn da hin? Muss jemand bezahlen? Naja. Also das ist
Wer bezahlt Motzen. Das denn?
Sei doch froh, dass du Sonntagsspiel ist. Ja. Samstags bis abends immer haust du einen vor die Glatze. Wie hieß es? Dann wünschen wir euch einen geruhsamen Abend, beziehungsweise egal wann ihr das hört, einen geruhsamen Tag. Und wir wünschen euch einen guten Nachhauseweg. Ja, genießt es bis zum nächsten Mal.
Einen schönen Champions League Abend.